für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Lange Nacht, dementsprechend kleine Augen, nehme ich mal an, verstecken sich hinter der Brille von Patrick Berger. Patrick, hallo, du warst im Stadion, im Pokal gegen Leverkusen, warst auch am Pitch aktiv, hast also wirklich ganz nah diese Niederlage vom BVB mitbekommen. Wie war die Grundstimmung bei den BVB-Spielern nach dem Spiel?
Ja, erstmal guten Morgen. Ich hoffe, man sieht es nicht so sehr mit den Augenringen, Jesko, für alle, die den Podcast
nein.
Das schauen macht die KI wollen. Weg. Lasst's einfach, hört ihn, ist vielleicht besser heute. Nein, also wie war die Grundstimmung? Es war schon eine gewisse Enttäuschung zu spüren bei allen Verantwortlichen, bei den Spielern. Ich hatte im Anschluss die Möglichkeit, mit Waldemar Anton zu sprechen. Auch Niko Kovac war bei mir am Mikro, nebendran bei Sebastian Hellmann war es der Kapitän Emre Can. Die haben sich natürlich auch sehr auf diese eine Szene gestürzt, die sprechen wir später drüber. Dieses vermeintliche Foulspiel an Karniczuk Wojmeka.
Lass uns jetzt drüber sprechen, sonst vergessen wir es nachher.
Lass uns jetzt drüber sprechen. Vielleicht die Aufregerszene. Stimmt. Letzte Woche hatten wir einmal kurz was angeteasert und haben es vergessen.
Ja,
Aufregerszene des Pokal-Achtelfinalspiels gegen Bayern 04 Leverkusen. 19. Minute war das. Karniczuk Wojmeka, langer Ball in den Strafraum rein und Kwanza hält ihn fest.
Er umklammert ihn von hinten und lässt ihn nicht weiterlaufen.
Genau.
Ja.
Und hatte dann so die Möglichkeit, du kennst es ja auch, Jesko, wir sitzen dann direkt unten an der Seitenlinie, also wirklich kannst aufs Spielfeld spucken und rechts daneben sind die Trainerbänke und wir hatten direkt Robert Kovac und auch Niko Kovac gesehen in sehr erbostem Ton mit dem vierten Offiziellen, mit Dr. Florian Exner, was die Scheiße denn soll, dass das doch ein Elfmeter ist und hier und da und also ich weiß nicht, wie du es siehst, Jesko. Ich hatte hinterher auch die Möglichkeit, mit Tobias Stieler zu sprechen, dem Schiedsrichter. Ja. Also ich sag, wenn er das Ding sofort wegpfeift und den Strafstoß gibt, es ist auch sicherlich für weniger schon mal Elfmeter gegeben worden. Vergleich mal die Szene St. Pauli, Filippo Mane.
Ja. Ne?
Darauf hat sich dann auch Niko Kovac gestürzt. Dann hast du wahrscheinlich wenige Leverkusener, die da irgendwie an die Decke gehen und sagen, das kann doch nicht sein. Trotzdem finde ich in dem Moment, also Robert Kovac hatte bei mir in der Halbzeit, wir haben ja die Möglichkeit, diese Halbzeitinterviews zu führen, das fand ich im Übrigen mal sehr ergiebig, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut, da hatte man mal wirklich die Emotion auch eines Co-Trainers, Robert Kovac hat direkt sogar rot gefordert, das halte ich für falsch, weil wenn eine rote Karte wäre es nicht gewesen, Robert Andrich war noch da, es war jetzt nicht die glasklare Torchance, der Ball ist ja noch in der Luft, was anderes wäre es gewesen, wenn er den wirklich am Fuß gehabt hätte, ich finde aber unterm Strich, macht Karniczuk Wojmeka mir ein bisschen zu viel aus der Nummer. Er fällt ein wenig komisch. Und das Ziehen ist schon da, ja, hat Emre Can auch gesagt, an der Hüfte und für ihn ein klarer Elfmeter. Ich sag's aber mal andersrum, wenn es gegen Emre Can gepfiffen worden wäre, auch als Vollblutverteidiger, hätte er wahrscheinlich gesagt, ey Leute, unterm Strich muss ich sagen, Stieler hatte eine lange Linie, hat nicht kurz alles weggepfiffen. Und deshalb war es in dem Moment in Ordnung. Und ich finde, der BVB, Jesko, hatte auch wirklich 70 Minuten Zeit, dann was draus zu machen.
Ja.
Dass sie dann natürlich über diese Szene sprechen, ist klar. Aber sag mal, wie siehst du es?
Ja, ich finde, man muss die Szene wirklich mal abgekoppelt betrachten, egal ob noch Zeit danach oder nicht. Für mich ist das ein Foul. Mhm. Für mich ist das ein klares Foul. Im Mittelfeld, wenn einer losläuft und zum Konter läuft, dann kriegst du dafür Gelb, weil es ein taktisches Foul ist. Deswegen auch die Argumentation, ja, der wäre ja nicht mehr an den Ball gekommen. Der Andrich war ja da, der Ball war zu hoch, da kommt er nicht dran. Aber er hält ihn doch fest. Es ist doch ein Foul. Also das ist für mich ist das faktisch ein Foul. Mhm. Und deswegen hätte ich diesen Elfmeter gegeben, tatsächlich. Mhm. Also ich fand, Stieler hat super gepfiffen. Super. Der hat einfach mal so ein paar Dinger laufen lassen, andere sofort hektisch pfeifen und sagen, hier faul und nein. Der hat's so schön laufen lassen. Mir hat dieses Spiel vom Fluss her wirklich richtig Spaß gemacht, weil er ganz, ganz toll gepfiffen hat. Nur in dieser Szene bin ich da, finde ich, es ist ein Foul. Es ist kein hartes Foul, es ist kein wildes Foul, es ist aber ein Foul.
Darum geht es ja in der Bewertung eigentlich nicht im Strafraum, ob jetzt ein hart oder ob ein
kleines. Es gibt diese Bewertung dort nicht, es ist ein Foul. Ja, und wenn er den im Mittelfeld so festhält, dann ist das ein Foul. Und wenn er den im Strafraum so festhält, dann ist das auch ein Foul. Und das ist halt, er hatte beste Sicht, er hat es gesehen, er hat es bewertet, er hat es nicht gepfiffen. Hm. Dann finde ich auch, dann muss da eventuell der VAR nicht rein, weil Schieler wahrscheinlich auch sofort gesagt hat, habe ich gesehen. Ja, aber für mich ist es tatsächlich ein Foul und damit auch ein Elfmeter. Hm.
Ja, also den Standpunkt kann man so auf jeden Fall vertreten. Wie gesagt, ich bleib dabei, wenn du diesen Strafstoß gibst, dann hast du wahrscheinlich nicht viele Beschwerden von Leverkusener Seite. Ja, dann wird's weitergehen und jeder auch Verständnis dafür haben. Ja, trotzdem. Ich stelle mir auch immer die Frage, soll dann ein Spieler vielleicht den Faller machen? Wenn ja, soll er ihn cleverer machen? Chris Kramer hat das mal irgendwie selbst zugegeben, dass er oft auch mal im Strafraum dann zu Boden gegangen ist, wo es vielleicht keiner war. In dem Moment, wie gesagt, Chukwuemeka macht da so ein bisschen auch eine Theatralik raus, die für mich das dann nicht so richtig verdient. Aber ja, ich kann jeden BVB-Fan verstehen, also versteht mich nicht falsch, der jetzt, wie du dann auch sagst in dem Moment, ey Leute, das ist ein
kleines Foul. Und ich bin leider nicht mal Fan. Und ich sag trotzdem,
du bist nicht mal Fan und sagst trotzdem, das ist ein Foul. Ja. Genau. Übrigens auch wichtig an der Stelle, weil mir ganz oft viele auch dann schreiben, ihr seid zu negativ, ihr habt einen BVB-Podcast, ihr seid BVB-Fans, ihr müsst doch da.
Also
wir sind mittlerweile sehr Sympathisanten und für uns ist natürlich der Job schöner und einfacher, wenn der BVB gewinnt, weil wir dann auch positive Jungs und Mädels um uns herum haben, mit denen es einfacher ist zu arbeiten, aber am Ende sind wir nicht dafür da, irgendjemanden zum Sieg zu schreiben, kommentieren. Genau. Reportieren, nenn's wie du es willst, aber.
Ich habe übrigens genau die andere Richtung auch bekommen. Ihr seid nicht kritisch genug, ja. Ihr müsst mal richtig hinterfragen. Also, wenn wir was machen in den letzten Wochen, dann ist es Dinge hinterfragen, ja. Wir hinterfragen Ciro Guirassy seit Ende September oder Anfang Oktober. Mhm. Wir hinterfragen auch Aufstellungen von Niko Kovac. Also, das tun wir sehr, sehr aktiv. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein.
Das müssen wir auch jetzt machen, wollte ich gerade sagen, mit der Aufstellung.
Das ist nämlich genau das Thema. Ich habe mich über zwei Personalien extrem gewundert, dass sie in diese Startelf rotiert sind. Und das ist einmal Joe Bellingham und das ist einmal Kani Chukwuemeka.
Ja. Wir haben hin und her getextet. Kann ich wieder verraten, eine SMS von Jesko vor dem Spiel?
Nein, das ist eine WhatsApp. SMS. Die letzte SMS habe ich von meiner Mama bekommen, glaube ich.
MMS 49
Cent. Ja. Schöner Bild drangehängt.
Genau. Genau, irgendwie zwei Stunden vorm Spiel ist was durchgesickert, hatten die Aufstellung. Diesmal sind wir nicht zu früh mit rausgegangen, weil wir, kommen wir auch später dazu, im letzten Spiel einmal gesagt haben, dass der Emre Can hätte spielen sollen für Ansermino im Bundesligaspiel. Am Ende wurde es kurzfristig nach meiner Info noch verändert. Sahen wir ein bisschen blöd aus, aber wir hatten die Aufstellung, haben sie bei uns im Chat hin und her diskutiert und du hattest sofort geschrieben, wenn er jetzt ausgerechnet, jetzt groß geschrieben, Guirassy rauslässt, wäre das schon interessant. Er hat so viele Gelegenheiten gehabt, ihn zu schonen. Ja. Macht's jetzt in diesem Spiel.
Ja, also es ist, für mich ist das wichtigste Spiel vor Weihnachten gewesen. Ja,
definitiv,
100%. Alle anderen Sachen, du stehst in der Liga ordentlich da. Wenn du jetzt noch irgendwo was liegen lässt, kannst du das in der Rückrunde eventuell nochmal aufholen. Das haben auch alle vorher betont, das geht im Pokal nicht. Und ich hätte in diesem Pokal meine absolut stärkste Mannschaft auf den Rasen
geschickt. Du hast die Ansage von Lars Ricken, vom Sportgeschäftsführer, der sich hinstellt
auf der Mitgliederversammlung
9 Tage vorher und sagt, endlich mal zeigen, dass wir titelreif sind, mit einem Pokal um Borsigplatz fahren, Aki zuliebe, das waren die Worte von Lars Ricken.
Ja.
Und dann,
ich will jetzt, es soll jetzt auch überhaupt nicht in ein Bellingham-Bashing ausarten. Der hat nicht gut gespielt. Das ist meine Meinung. Kann auch jemand eine andere Meinung haben. Meine also Meinung
nicht
ist,
gut gespielt, finde ich sogar noch positiv ausgerechnet. Ja, ich fand es wirklich ganz,
war ein schwaches
ganz,
Spiel,
ganz,
hatte ganz keinen Impact auf dieses Spiel. Und er hat aber auch in den letzten Wochen einfach nicht regelmäßig gespielt. Das Mittelfeld hatte andere Besetzung. Ja. Niko Kovac betont immer, er muss die Mannschaft auch so aufstellen, dass er auch in den nächsten Wochen noch eine Mannschaft hat. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Aber das war für
aber
mich
in
ein
den wichtigsten Spiel.
Das war für mich ein
Endspiel.
Das ist ein Endspiel und da stelle ich meine stärkste Elf auf und das war auch aus der Erfahrung der letzten Wochen nicht die stärkste Elf, die wir von außen, ja, auch das immer wichtig zu betrachten, wir sind nicht in der Kabine, wir sind nicht der Trainer, aber wir von außen hätten klar gesagt, das ist für mich aktuell nicht die stärkste Elf, die Niko Kovac zur Verfügung hat.
Er ist interessant, weil Mats Hummels hat das ja schon am Rande des Champions-League-Spiels vorige Woche unterstrichen, dass das Mittelfeld ihm zu diffus sei, dass es zu viele verschiedene Wechsel gibt. Wir hatten uns dann auch mal Statistiken angeguckt, ich muss mal hier links so draufschauen, das war jetzt vor dem Pokalspiel, Metscher, Bellingham, Sabitzer, Groß. Da zeigt es natürlich ganz klar, dass Felix Metscher in nahezu oder in vielen Werten Schüsse pro Spiel, Treffer, die er erzielt hat, Scorerpunkte, Minuten pro Scorer, auch die Zweikampfquote überall vorne dabei ist. Und dann fällt das aber schon extrem ab zwischen Bellingham, Sabitzer und Groß. Ja, Groß natürlich, der am wenigsten seiner Zweikämpfe gewinnt, nur 37%, der schwächste Wert von allen vier Spielern, aber natürlich der die meisten Pässe spielt, die meisten Ballbesitzphasen hat, natürlich dann eine ganz andere Art von Fußball. Und bei Sabitzer, und das finde ich aktuell, ist es eigentlich die beste Lösung, die du haben kannst. Marcel Sabitzer hat zwar die wenigsten Ballaktionen, spielt die wenigsten Pässe pro 90 Minuten, dafür bereitet er aber die meisten Tore vor.
Ja,
und ist er läuft eigentlich läuft viel und im Verteidigen gegen den Ball eigentlich noch mittlerweile gut.
Er läuft nicht nur viel, sondern er läuft auch gut.
Genau. Ja, ich bin, muss ich sagen, kein großer Fan von dem Spieler, aber trotzdem finde ich, dass in der aktuellen Konstellation das Mittelfeld aus Metscher und Sabitzer das für mich vielleicht stärkste und beste ist, und in so einem Endspiel dann Joe Bellingham zu bringen, halte ich für einen Fehler. Und dann vor allen Dingen, das hatte mich noch viel mehr gewundert, ihn dann draufzulassen, weil der hat ja im ersten Durchgang so viele Fehlpässe gespielt.
Ja.
Und es ist auch intern ein Thema, seine Wildheit in Anführungszeichen. Er hatte seinen Bruder ja schon beim BVB, dass er taktisch auch nach links und rechts ausgeschert ist und du nicht so richtig wusstest, ist der Jude jetzt eigentlich ein Sechser, ist er ein Achter, ist er ein Zehner, ist er der, weil er überall war und teilweise irgendwie nach vorne, erinnere ich mich noch, draufgeschoben hat, wo dann auf einmal die Spieler hinten gesagt haben, wir müssen jetzt nachschieben, weil der Jude macht, was er will. Mhm. Ganz so extrem ist es bei Jobe nicht, aber ich finde schon auch taktisch, dass er stand irgendwie so zwischendrinne und manchmal auch ratlos, nicht so richtig, er hat einfach die Bindung gefehlt.
Er hat überhaupt keinen Zugriff zu dieser Partie bekommen, er ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, er hat kaum gute Pässe. Ich glaube, einen guten Pass hat er mal über die Linien gespielt. Mhm. Aber ich verstehe die Entscheidung nicht. Und ich verstehe dann auch die, und das jetzt mal zurückblickend, auch zum Thema Guirassy. Ja, ich stütze diesen Stürmer als Trainer. Das ist alles aus Kovacs Sicht absolut nachvollziehbar, wie er mit Guirassy umgegangen ist. Mhm. Ja, wir müssen das nicht gut finden, aber aus Trainersicht finde ich das hundertprozentig nachvollziehbar. Mhm. Er schützt ihn, er weiß, was er an ihm hat, er weiß, was er zu leisten imstande ist. Er will ihn auch psychologisch wieder in die Spur bringen, schützt ihn selbst nach dieser Aktion in Leverkusen, die respektlos hoch 10 war. Ja, schützt er ihn. Mhm. Und dann setzt er ihm in diesem wichtigen Spiel, er setzt ihn in jedem Spiel ein, sagt, der ist eigentlich unverzichtbar für mich, aber in dem wichtigsten Spiel, und das ist jetzt unsere Bewertung des wichtigsten Spiels, kann Niko Kovac anders sehen, würde ich mich aber wundern.
Ja, aber, nee, würde mich auch wundern,
Da lässt er ihn draußen.
Hm.
Und das hat er dann vorher mit einem Lächeln gesagt, ja, ich weiß, ihr macht ein Thema draus, aber das ist wirklich nur Belastungssteuerung.
Ja, also natürlich ist ein Thema und natürlich.
Das ist am Ende ist das ein Spiel, da spritzt sich ein Spieler für fit.
Ja.
Und da hat so auch, also ich fand Fabio Silva hat das gut gemacht.
Mhm.
Ja, war an vielen Aktionen beteiligt, war nicht wirklich torgefährlich, das war aber generell ein Problem, dass du eigentlich nur Karim hattest, der wirklich torgefährlich war. Und ansonsten war das. Ich finde, man kann so ein ganz klein bisschen vercoacht drüber schreiben. Mhm. Never change a winning team. Ja, das ist eine Phrase, ein Sprichwort im Fußball, die hat aber eine Basis. Ja, und ich hätte gegenüber dem letzten Spiel in Leverkusen, die Can-Einwechslung kann ich voll verstehen, der hat übrigens ein super Spiel gemacht. Aber ich hätte Brand draufgelassen für Choupo-Moker und ich hätte Guirassy draufgelassen und ich hätte Sabitzer drin gelassen.
Das hast du viele Punkte angesprochen. Ein, zwei muss ich mir aufschreiben, bevor ich sie vergesse. So, Can, den sag ich gleich. Nochmal ein Gedankengang zu Guirassy. Im Übrigen guter Text. Wir machen auch gerne Cross-Promo auf skysport.de von Jesko. Von Jesko und von mir. Klingt dann doof, wenn man sagt, ein guter Text von uns. Lest den mal bitte.
Ja.
Aber nee, genau. Hat mir einen Text auch zu der gefährlichen Treue, hast du es, glaube ich, in der Zeile genannt.
Genau.
Ne? Niko Kovac. Zu Serhou Guirassy, ich sehe das genauso wie du. Du hast mehrere Möglichkeiten gehabt, ihn rauszunehmen. Es ist jetzt ja auch nicht so in den 20 Minuten, dass auf einmal der Guirassy für voll Alarm gesorgt hat und jetzt auf einmal sich berechtigt hinstellt zu sagen, ey, seht ihr, ich hätte von Anfang an spielen sollen. Trotzdem, ich sehe es wie du. Ich finde, dass ein Fabio Silva die letzten 20 Minuten noch mal mehr bewirken kann, als es ein Guirassy macht, weil er dann doch noch so ein bisschen mehr das Wilde vielleicht auch reinbringt. Muss trotzdem sagen, und da können wir gleich nochmal ins Detail reingehen, dass mir das Spiel grundsätzlich vom BVB, es war dynamischer, es war spielerisch in manchen Ansätzen schon auch ein bisschen besser als in den Spielen zuvor. Das hat vielleicht auch mit Silva zu tun, das fand ich interessant. Bei dem Thema Emre Can, habe ich mir jetzt eben hier nochmal aufgeschrieben, Gehe ich voll d'accord. Er hatte, glaube ich, 68% an, oder 70% an gewonnenen Zweikämpfen, 91% an Bällen, die er an den Mann gebracht hat. Der hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Trotzdem hängt Emre Can für mich auch bei dem Tor mit drin.
Natürlich, natürlich. So, da müssen sie einen Fuß vorkriegen. Ganz einfach. Genau, da müssen sie einfach Fuß vorkriegen. Du bist im 16er mit drei Mann um einen Spieler rum. Ja. Da musst du den Schuss blocken. Da kann Kobel nichts für. Der darf
den ersten durch. Blocker hat ja Anton noch, ja. Dann wird's auf einmal ganz wuselig. Dann hat Ibo Masa, Leverkusener Spieler, natürlich diese Müsekunde, wo vielleicht die Lücke, der Fuß gerade offen ist. Und die nutzt er natürlich. Aber da ist ein Svensson drinne, da ist Anton drinne und da ist ein Emre Can drinne. Und der geht dann aber auch zu zögerlich, finde ich, drauf. So ein bisschen auch diese Abstimmung. Machst du's jetzt, mach ich's. Ja. Also das ist ein Tor, das wäre absolut vermeidbar gewesen. Das ist für Emre bitter. Da übrigens, ich habe das vom oder beim Wahrmachen auch sehr verfolgen können, der auch schon ganz schön gebissen hat. Der immer wieder sich auch so an Oberschenkel gefasst hat, für den es, glaube ich, schon auch krass war, in dem Spiel dann wirklich wieder Vollgas geben zu müssen. Da hat auch vom Spiel beim Wahrmachen immer wieder Diagos geschlagen, ein paar Bälle, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Da bin ich auch gespannt, weil wie ich das höre, bei 100% ist Emre Can noch nicht. Hat er auch selbst ja zugegeben. Ich bin noch nicht bei 100%, aber das ist schon auch ein Thema gerade, wie der Oberschenkel, die Adduktoren reagieren. Es könnte auch ein Thema sein, was er die nächsten Wochen noch ein bisschen weiterträgt. Ich hoffe es nicht für ihn, aber es sieht gerade danach aus. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Trotzdem,
einmal hat er Glück gehabt im Mittelfeld.
Einmal hat der Glück gehabt. Wo? Bei welcher Szene?
Ja, da ist ihm der Ball zu weit weggesprungen. Hinterher gegrätscht und da hat Stieler.
Wie sagt er?
Er hat den nicht voll getroffen. Deswegen war alles.
Wie sagt der Wolfi? Can hat noch die Schuhspanner an, was glaube ich, Wolf Fuß. Ja. Auf einen Punkt muss ich trotzdem nochmal kommen, weil du sagst, man kann so ein bisschen drüber schreiben, vercoacht. Ja, in der Aufstellung, da haben wir jetzt ja auch ein paar Punkte rangeführt, gebe ich dir recht. Ich finde aber insgesamt, der BVB hatte 20-6 Torschüsse. Allein 6 Torschüsse hatte Karim Adeyemi. Genauso viel wie Bayer Leverkusen insgesamt. Wir müssen gleich, das machen wir noch, über die Standards sprechen. 11-0 Standards, die der BVB hatte.
Ecken
allein. Nicht Standards, Ecken. Genau. So. Du hast jetzt kein super Spiel gemacht. Du hast jetzt auch in gewissen Phasen mal wieder eine Ideenlosigkeit zu sehen, auch dass du viel den Ball hattest. In der zweiten Hälfte vor allen Dingen. Aber du hast wahnsinnig viele Flanken geschlagen, die einfach nicht die Qualität haben, ob das ein Svensson, ob das ein Riasson war, ob das Flanken aus dem Halbfeld waren. Sie haben immer wieder Silva gesucht, aber die sind dann teilweise verpufft. Und da muss ich schon sagen, ja, wir können jetzt über den Trainer reden und wir können über falsche Aufstellungen und über Taktik und hier und da. Sicherlich muss auch Niko Kovac, das haben wir immer wieder thematisiert, zeigen, dass er mit der Mannschaft auch den Schritt offensiv nach vorne machen kann. Trotzdem, das ist jetzt Eigenvermögen. Und Karim Adeyemi muss, wenn er dieser Topspieler sein will, wenn er der Unterschiedsspieler sein will, wenn er der Konstante vor allen Dingen sein will, muss er einen von diesen 6 Dingern machen. Und da hat er 2, 3 richtig gute Möglichkeiten gehabt.
Ja.
Und das sagen auch die Spieler am Ende. Was sollen wir jetzt hier groß über Taktik und hier und da? Wir haben es einfach nicht geschafft, das Ding reinzulegen und am Ende ist es so.
Ja, vercoacht ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen hart.
Ja.
Ich beziehe mich halt auf diese Aufstellung, ne? Meine Perspektive darauf ist. Ich hätte anders gecoacht, ich hätte anders aufgestellt. Niko Kovac hat Gründe, warum er so aufstellt. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht, am Ende spielst du auch gegen absolutes Top-Team. Wir tun jetzt so, als hätte Borussia Dortmund, wäre hier mega Favorit gewesen, hätte das gewinnen müssen. Nein, die spielen gegen ein absolutes Top-Team, was du am Wochenende ganz knapp besiegst. Und jetzt hat sich dieses Team eben auch ganz knapp besiegt, nur in einem anderen Kontext, das ein bisschen doof ist. Aber Leverkusen ist ja ein absolutes Top-Team. Deswegen konnte ich auch verstehen, warum der BVB nicht von Anfang an mit Vollgas da drauf geht, weil dann kontern die dich aus und dann stehst du da und fängst den Konter. Ich fand das kontrolliert. Ich fand gerade die erste Hälfte auch nach vorne völlig in Ordnung. Sie haben sich da ja auch richtig gut Dinge rausgespielt, sind immer wieder in die Tiefe gekommen, auch mal auf die Grundlinie gekommen. Das sind ja die Dinge, die wir in den letzten Wochen auch oft vermisst haben, wo wir dann auch gesagt haben, spielerisch ist es uns nicht genug. Aber wie du richtig sagst, du musst es machen und du musst es dann halt auch schaffen, als Leverkusen noch defensiver, noch mehr in der Defensive gearbeitet hat, da war dann auch irgendwann Ende mit Torchancen. Ne? Also in der zweiten Hälfte, korrigiere mich, aber an so die ganz große kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Vielleicht gab es eine. Ich kann mich nicht dran erinnern. Und da bist du 45 Minuten dann draufgelaufen und die ist.
Also meinst du jetzt von Dortmunder Seite oder von Leverkusener Seite?
Von Dortmunder Seite.
Na, Adeyemi hat noch den Kopfball 90. plus 4, 5 gemacht. Da war sogar noch zwischendurch Jubel im Stadion.
Ja, ja. Der war dann
Außennetz
doch,
geht, der war dann doch.
Ja, aber den hätte Flecken, glaube ich, auch gehabt.
Ja, ja.
Weil der stand am kurzen Pfosten. Deswegen, fair enough, aber das ist, da fällt uns jetzt eine Situation in 45 Minuten ein und du musst ein Tor schießen. Und dir ist dann am Ende auch wieder nicht besonders viel eingefallen. Trotzdem sehe ich das wie du, ich sehe auch eine positive Entwicklung, auch eine spielerisch positive Entwicklung, auch wenn die BVB-Fans das heute wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, aber unsere Aufgabe ist es ja auch, das ein bisschen reflektiert zu betrachten.
Die übrigens, Respekt, ziehe ich mal nicht vorhandenen Hut heute, eine richtig geile Choreo wieder rausgehauen haben mit einer klaren Botschaft in Richtung Innenminister. Konferenz, die ja sein wohl oder sein wird. Vielleicht der ein oder andere, wenn er den Podcast hört, ist das Ergebnis schon draußen. Wo sie den riesengroßen Brief da vor der Süd.
Stark, ganz stark. Ne,
einfach stark, die Idee, gutes Zeichen gesetzt, gute Umsetzung. Und kann ich mich nur anschließen, das Thema müssen wir nicht vertiefen, aber da ist viel Populismus dabei und ich glaube, wir haben andere Probleme, als da jetzt die Rechte von Fußballfans noch viel, viel mehr einzuschränken. Aber Props an die Kurve, Props auch an die 7000 Leverkusen-Fans, muss ich sagen, die ganz schön Alarm gemacht haben.
Das stimmt, ist mir auch am Fernsehen aufgefallen.
Also das war eigentlich ein toller Pokalabend, aber eben mit aus Dortmunder Sicht dem vielleicht falschen Ende. Was aber, wie gesagt, dann auch am Ende tatsächlich selbst verschuldet war. Ich meine, so kann man es, glaube ich, sagen. Jesko, so, jetzt gucke ich mal, was wollten wir noch sprechen. Ein Thema habe ich das. Ach so generell, ne? Der BVB ist jetzt, ich habe nochmal geguckt, in den letzten 9 Jahren 6-mal im Achtelfinale ausgeschieden. Natürlich gegen Bayern, gegen Bremen. Glaube, St. Pauli war, glaube ich, damals zweite Runde, weiß ich gar nicht, aber.
Wolfsburg,
vorletztes Jahr. Das finde ich schon für Borussia Dortmund, für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, eine Spitzenmannschaft zu sein, die den Anspruch hat, diesen Titel zu holen. Jetzt mal 2021 ausgeklammert. Bitter, dass man das mit einem Sancho, mit einem Bellingham, mit einem Haaland vor leerem Publikum damals im Berliner Olympiastadion feiern musste, war ich auch im Stadion. Das war eine ganz, ganz komische Atmosphäre, als sie da vor diese komplett leere Kurve gerannt sind, wo eigentlich 40.000 völlig verrückte Schwarz-Gelbe gestanden hätten. Und dann ist der letzte Titel schon ein bisschen her. 16-17 gegen Frankfurt, ein 2-1. Und das finde ich, das finde ich irgendwie schon bedenklich, dass der BVB so diese, klar, es war jetzt auch ein schweres Los, es war Leverkusen, aber dass du da diese ich will nicht von Gier sprechen, weil auch gestern eine Mentalität war da und zu sehen. Also das war so, aber was sagt das über die Mannschaft, vielleicht über den gesamten Verein aus, dass dann auch der du kannst schwer Vergleiche machen, weil die Mannschaften teilweise unterschiedlich sind, aber der BVB muss echt aufpassen. Also du brauchst irgendwann mal wieder einen Titel und eigentlich diesen, weil das der in Anführungszeichen einfachste ist, den du holen kannst. Und da so eine Art Titelphobie in Anführungszeichen zu entwickeln, das ist wirklich gefährlich, dass sich das nicht so richtig einbrennt, dass man auch nächstes Jahr wieder reingeht mit dem Gefühl, ach Mann, wir sind die letzten 9 Jahre 6-mal im Achtelfinale raus und dann geht der Kopf wieder an und schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Weil das wäre mal so ein richtiges Statement, finde ich, so, ne? Dass du nach außen mal zeigen kannst, wir sind wieder da, wir haben wieder was in der Hand und wir kriegen dann vielleicht dadurch auch wieder Spieler, die zu uns wollen. Das ist schon,
oder halten schon bedenklich. Spieler, die da sind.
Oder halten Spieler, darüber reden wir gleich auch. Habe ich mir auch groß aufgeschrieben.
Kann ich nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. So Pokalspieler haben ja alle ihre eigene Geschichte.
Ja.
Da jetzt so die Angst vom Gewinnen rein zu interpretieren, tue ich mich so ein bisschen schwer, wenn wir natürlich aber die Vergangenheit sehen. Ne,
aber gegen Mainz, die Bundesliga an.
Gegen die Bundesliga, in der Bundesliga nicht geschafft. In Wembley, gut, gegen Real Madrid, gutes Spiel gemacht, aber auch nicht geschafft. Den im Pokal jetzt auch wieder früh weg. Ja, den Killer-Eindruck macht es jetzt nicht beim BVB.
Ne? Ja. Bleibt dabei, also so bitter das klingt, aber der BVB muss aufpassen, dass sich so dieses Verlierer-Gen und Verlierer-Image, dass sich das nicht so einbrennt. Das, Also ich würde es mir wünschen, dass du da diese Erfolgserlebnisse hast, dass das so in diesem ganzen Verein, weil da so unfassbar viel möglich ist, mit den Fans, mit der Mannschaft, mit dem Verein einfach, ja, einfach irgendwie wieder was bewegst. Aber Jesko, wir haben es eben so ein bisschen anklingen lassen, ne? Vielleicht auch Spieler halten kannst damit. Es sind weiterhin offene Verhandlungen und Gespräche mit Schlotterbeck und mit Adeyemi, aber vor allen Dingen mit Nico Schlotterbeck, über den wir jetzt nochmal ausführlicher sprechen müssen, der für mich bei dem Gegentor mehr als nur drin hängt. Ich habe mir die Frage gestellt, oder wir uns alle bei Sky, und hatten dann die Interviews auch oder die Frage genauso weitergegeben an Robert Kovac noch in der Halbzeit, an Nico Kovac. Was macht Schlotterbeck beim 0-1 quasi als Zehner oder Mittelstürmer so weit vorne, verteidigt durch, geht auf Flecken und hinten hast du dann einen Mann weniger? Ist das,
ja.
Sie sagen, das ist kein Matchplan, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Idee war oder auch von Schlotterbeck da so weit durchzugehen. Warum macht er das in dem Moment? Also es war eine ganz seltsame Situation.
Sie wollten ja da, glaube ich, Mann gegen Mann pressen.
Genau.
Und ich glaube, Terrier war sein Gegenspieler in dem Moment. Und den hat er halt verfolgt. Und wo er schon mal da war, hat er gedacht, dann laufe ich durch und setze die halt so unter Druck. Nur da musst du halt auch mit der gesamten Mannschaft, die nehme ich da mal mit rein, den Druck so aufbauen, dass Leverkusen es halt nicht schafft, geordnet den Aufbau hinzukriegen. Ja, und das hat nicht funktioniert. Und dann läufst du natürlich hinterher und dann weißt du ja auch ab der Mittellinie, scheiße, da komme ich nicht mehr hin. Also da selbst, da kannst du dann einfach auch nicht mehr eingreifen, da geht das dann einfach viel zu schnell. Aber Dortmund war trotzdem, und das haben wir vorhin schon gesagt, trotzdem mit drei Mann um Maser rum. Und da müssen die schon in der Lage sein, das dann zu reparieren. Es war ja nicht so, dass dann plötzlich da irgendwie eine 5-gegen-2-Situation aufgegangen ist und die Dortmunder heillos unterlegen waren, sondern die waren ja nach wie vor in Überzahl. Aber natürlich ist das nicht glücklich, wenn du ganz hoch schiebst und dann wirst du komplett überspielt. Na, dann siehst du halt doof aus. So, aber es gibt sicherlich auch eine Ansage, dann, wenn ihr da seid, presst halt, ne, setzt den unter Druck. Weil ich meine, dann war Schlotterbeck ja schon da vorne. Und wenn du da vorne bist, was machst du dann? Wenn du dann aus der Dynamik rausgehst und sagst, ah, ich höre auf, ich laufe zurück, dann machst du ja auch einen Raum auf. Ne, also um es mal aus der Verteidigerposition zu sehen. Dann ist es fast vernünftiger, wenn ich sage, ich jage den Ball nach, dann muss im Prinzip die Organisation hinter Schlotterbeck sehen, okay, Schlotti geht nach vorne.
Wir müssen ein
bisschen anders organisieren.
Ja.
Weil, wie gesagt, wenn er aus dieser Dynamik einfach rausgeht, ja, stell dir vor, der würde dann einfach aufhören zu pressen und sich umdrehen und weggehen, dann steht er völlig im leeren Raum. Ne, so hat er wenigstens, baut er wenigstens noch eine Presse auf, die dann nicht funktioniert hat und dann siehst du doof aus. Aber nimm mal aus der Perspektive gesehen. Aber es sieht natürlich scheiße aus und ist natürlich dann doof.
Sieht blöd aus. Insgesamt bin ja ein großer Fan von dem Spieler, aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, Nico Schlotterbeck in den letzten Wochen nicht mehr so sattelfest, wie er es eigentlich ist. Fing schon irgendwie mit dem Spiel gegen, ich glaube, in City bei dem 1-4, wo er so 2-3, das sind jetzt auch keine Riesenfehler, aber nicht energisch genug den Fuß zumacht, drauf geht bei den Weitschüssen. In Hamburg ist er in dem Gegentor mit drinne, jetzt auch in Leverkusen, jetzt gestern, also im Pokal, dieser Ausflug nach vorne, hat jetzt schon auch die ein oder andere Situation gehabt, so ein bisschen auch eine Anfälligkeit, vielleicht auch mal so ein kleiner Schnitzer, auch mal ein Fehlpass drinne, wo ich mir so gedacht habe, das ist natürlich jetzt immer, ne, man will da vielleicht auch nicht zu viel auf hohem Niveau, genau.
Ja.
Auch nicht zu viel reininterpretieren. Der ein oder andere sagt jetzt, ja, so, als jetzt hier so ein bisschen durchsickert, er könnte nicht verlängern, dann geht der Kopf bei ihm an und das passt irgendwie zusammen. Ja, könnte man meinen. Ich glaube trotzdem, oder das kann ich mir vorstellen, so ein Zukunftsthema, das macht ja auch was mit einem. Wartest du jetzt auf Verein XY? Bleibst du? Gehst du? Verlängerst du? Wobei Letzteres nach wie vor sehr an den Sternen steht. Ich glaube, das ist eine Situation, die einen schon auch unterbewusst vielleicht mitnimmt. Und ich glaube, dass es ihm guttun würde, wenn er in den nächsten Wochen zumindest bis Weihnachten für sich so die Klarheit hat, dass er zumindest weiß, was er macht. Und wenn es dann am Ende ein Nicht-Verlängern ist und dann ablösefrei im Jahr drauf irgendwie geht, das muss er, glaube ich, für sich jetzt irgendwann entscheiden und reinen Tisch machen, weil es, glaube ich, dem Verein gut tut, weil es ihm dann auch irgendwann gut tut. Und bin gespannt, wie du es siehst, Jesko.
Ich sehe es ähnlich. Nico Schlotterbeck ist ja auch echt ein intelligenter und reflektierter Typ, ja, der auch klare Meinung hat, mit Sicherheit über sowas Gedanken macht. Und wenn du eben reflektiert bist, dann beschäftigt dich sowas. Ob das dann wirklich deine Leistung beeinflusst, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber am Ende ist es ja auch immer ein Puzzle aus vielen Teilen, was Leistung angeht. Was ich aber auch noch mal zu bedenken gebe, der war ein halbes Jahr raus. Der war ein halbes Jahr raus, kam wieder, kam auf 100% wieder, wo wir alle gesagt haben, wow,
wie schnell
was macht
ging
der Schlotterbeck, wieso kann der jetzt so gut spielen? Und jetzt fällt er vielleicht dann doch in ein kleines Loch auf hohem Niveau. Also er ist in manchen Entscheidungen nicht ganz richtig, in manchen Zweikampf vielleicht nicht ganz richtig. Für mich kann das aber auch absolut ein Grund dafür sein, dass er jetzt in dieses kleine Leistungsloch fällt, was einfach ganz natürlich ist, ne? Normalerweise wirst du ja mit ein paar Einsätzen erstmal wieder rangeführt und dann kommt das hoch, dann kommt nochmal ein Tief, dann geht's wieder auf das alte Niveau. Der ist ja auf 100% eingestiegen und hat ja auch sofort, ich glaube, das erste Spiel hat er sofort durchgespielt, was er wieder gemacht hat.
Ja.
Also, ich bin da bei dir. Ich finde auch, dass er in ein, zwei Toren deutlich mit drin hängt.
Was man so nicht kennt von ihm, deswegen fällt es auf. Wenn er jetzt einer wäre, wo man immer sagt, der hat jetzt mal einen Wackler, wie es mal früher bei ihm war, in der Anfangsphase, da hat er ja viele Wackler drin gehabt, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch beim BVB.
Ja. Da konnte er das Risiko noch nicht so gut,
nicht richtig
gut verteilt. Und jetzt macht er das viel besser, hat er auch gegen Leverkusen hatte er auch im Bundesligaspiel hat er auch irgendwie drei Fehlpässe gespielt, die völlig untypisch für ihn waren. Da ließ er aber meine WhatsApp nicht vor, bitte.
Nein. Hab schon gezuckt, aber nein.
War nichts Schlimmes. Nein. Ich habe nur tatsächlich genau das festgestellt. Und für mich ist das, also sicherlich ist diese unklare Situation auch ein Teil davon, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auch einfach ein natürliches, leichtes Tief ist, durch das er jetzt nach so einer langen Verletzung gehen muss.
Ja, mag gut sein. Ich kann mir trotzdem vorstellen, ohne dass ich jetzt Psychologe bin, meine Frau ist Psychologe, manchmal höre ich mir was ab oder gucke mir was ab, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so dieses, du willst allen zeigen, dass du voll committed bist, dass du bei der Sache bist. Er ist ja eh immer der so diesen leichten Hang zum nicht überdrehen hat, aber so, ich will es euch allen, ne? Irgendwie, ich push euch, will es euch zeigen.
Der braucht das auch ein bisschen, ne?
Der braucht das auch. Ja. Und da vielleicht ein, zwei zu viel oder mehr wollen, vielleicht ist auch zu viel reininterpretiert. Bin mal gespannt, wie ihr das seht. Könnt ihr mal einen Kommentar dalassen hier auf Spotify oder direkt uns über Insta und sonst wo schreiben.
Oder bei YouTube, wo wir auch
oder
sind.
Oder
bei allen anderen Plattformen, wo ihr uns hören
könnt. Bei YouTube, genau. Wobei ich ganz klar gesagt habe, bitte nicht auf YouTube oder hier im Video sehen, weil die Augenringe sind noch da.
Nein, stimmt gar nicht, du siehst
kurz toll aus. Ach, hör auf. Nein. Danke, Jesko. Den Zehner kriegst du zugesteckt. Du, Jesko, ich will aber mal, weil wir gerade über Fanfragen sprechen, eine reinnehmen.
Ja.
Von Michel BVB, der mir oder uns geschrieben hat, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge, war vielleicht doch doof, aber so aus dem Effekt heraus irgendwie in einem Schlotterbeck-Thema angeteasert, dass wir nicht immer alles, was wir vielleicht wissen, sagen können. Und das war natürlich nicht so ganz clever, weil dann auch viele gefragt haben, was soll der Mist und warum macht ihr das? So, ne? Er schrieb, und das ist vielleicht interessant, um euch manchmal so ein bisschen jetzt auch reinzunehmen, kleiner Ausflug, wie unsere Arbeit auch funktioniert. Er hat gefragt, hey Patrick, erlaub mir bitte eine schnelle Frage. Bei dem letzten Aufe Süd-Podcast meintest du sachgemäß, ihr habt manchmal mehr Infos, dürft sie aber nicht publik machen. Meine Frage dazu, warum dürft ihr das nicht? Wer soll euch das verbieten? Und wenn es eh nicht geht, warum musst du das dann verbreiten? Ja gut, letzteres sage ich sorry, das war doof von mir. Aber trotzdem, um euch vielleicht mal in so eine Arbeit mit reinzunehmen. Wir sind ja tagtäglich im Austausch mit teilweise Spielern direkt, mit Beratern, mit Funktionären, mit Managern, mit Geschäftsführern, mit Trainern, mit Leuten aus dem Kosmos drumherum, ob das der Physio ist, ob das der Friseur ist, ob das der, weiß ich nicht, Standardtrainer ist oder, ne? Es gibt mittlerweile ja, ob das der Restaurantbesitzer ist. Du hast ja mittlerweile so viele mögliche Quellengeber, Ratgeber, schnappst was auf. Und oft, und das gehört ja auch zu unserem Job dazu, also uns verbietet keiner, irgendetwas zu machen. Ja,
das ist ganz wichtig, mal zu sagen. Uns verbietet, genau, das, wenn, dann verbieten wir uns selber das, weil wir einfach auch mal taktisch an manchen Dingen denken müssen.
Genau. Ja. Beispiel, jetzt gestern, wir wussten die Aufstellung tatsächlich, weil sie durchgesickert ist aus der Mannschaft 2,5 Stunden vorher. Wir hätten sie nach außen raushauen können, hätte Leverkusen einen Vorteil. Am Ende haben wir es nicht gemacht. Dann wäre es jetzt vielleicht eine journalistische Möglichkeit, dann auch zum BVB oder zu irgendjemandem zu gehen und zu sagen, ey Leute, wir wissen da was, wir machen es aber nicht. Ihr dürft immer nicht vergessen, wir arbeiten da A mit Menschen zusammen, wir arbeiten mit Leuten zusammen, zu denen wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben möchten. Zu dem einen klappt das besser, zu dem anderen schlechterer. Natürlich gibt's immer wieder Reibungen in diesem Umfeld. Natürlich sind wir dann auch die, die Leute kritisieren müssen, auch wenn das nicht jedem gefällt. Also glaub mir mal, die Spieler lesen oft auch im Kicker oder in der Bild oder bei Ruhrnachrichten oder bei der WAZ oder sonst wo auch ihre Noten und denen gefällt das nicht, ja.
Deswegen geben wir keine Noten.
Ja, genau. Haben wir irgendwann mal eingestellt, ne? Ja. So, und natürlich reden wir mit Nico darüber, Schlotterbeck. Natürlich reden wir mit Kehl, mit Ricken, mit Kovac, mit und über diese Situation und mit dem Umfeld, mit dem Berater, mit der Familie und versuchen uns einen Gesamtblick darüber zu machen. Wir sitzen nie am Verhandlungstisch dabei. Das heißt, wir können euch nie sagen, wie es wirklich in Anführungszeichen ist, können uns aber aus all den Gesprächen ein Gesamtbild machen. Und da werden uns natürlich links und rechts auch mal Dinge anvertraut oder Sachen erzählt, die vielleicht ein gewisses, ja, wie sagt man das, ein Wissen mit reinbringen, wo aber vielleicht auch geguckt wird, wenn wir das jetzt wirklich droppen und dieses Wissen oder dieser Vertrauensbeweis dann auch missbraucht wird, ist das dann vielleicht nicht so gut in dem Moment, ja. Kann dazu sagen, auch ich als junger Reporter habe dazugelernt, ganz kurzer Ausflug, gab mal einen Emir Spahic, ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn noch kennt, ja, berühmt-berüchtigt. Ja.
Bosnischer Nationalspieler,
soll unter anderem
aus Leverkusen mal, übrigens nach Hamburg.
Genau, soll einem Leverkusener Mitarbeiter übrigens mal eine Kopfnuss verpasst haben, als dieser seinen Dienstwagen umgeparkt hatte, ohne ihn zu fragen. So. Und dieser Emir Spahic war HSV-Spieler, als ich ein junger HSV-Reporter für die Hamburger Morgenpost war. Und ich hatte damals aus der Kabine erfahren, in einer für den HSV sehr kniffligen Phase, wo es auch gegen den Abstieg ging, dass Emir Spahic in der Dusche, ja, sogar Lotti am Bellen, Lucy. Weil sie die, Lucy. Ach, Lotti, warum sage ich Lotti? Ja. Lucy. Warum sage ich Lucy? Ja, Lucy. Lucy finde ich Geschichte so spannend, dass ich weitermachen muss. Ja. So. Und Emir Spahic hatte unter der Dusche seine Teamkollegen geohrfeigt und der junge Reporter hat gedacht, er hat ja die Riesengeschichte. Und hat sie natürlich gemacht, war dann die Riesenschlagzeile, natürlich in HSV informiert und wurde deutschlandweit zitiert und sonst wie. Rückblickend, der Emir Spahic hat nie mehr mit mir gesprochen. Der hat mich jeden Morgen, als er das Trainingsgelände betreten hat, so angeguckt, als würde er mir eine Kopfnuss verpassen wollen.
Ja,
genau. Ich bin wirklich mit zitternden Knien als ein junger Reporter zum Volkspark gefahren. Am Ende war natürlich jeder sauer auf mich. Der HSV war sauer, die Mitspieler waren sauer, das Opfer in Anführungszeichen war, der Spahic. Die Geschichte hat so viel Wirbel ausgelöst. Heute hätte ich es so nicht mehr gemacht, weil mir das Verhältnis dann zu den Beteiligten natürlich besser ist, was natürlich nicht heißt, dass wir nicht dazu angehalten sind, dann auch Dinge wirklich zu machen und dann auch in den Infight zu gehen, wenn sie unangenehm sind. Das ist völlig klar. Aber das ist es einfach. Wir haben vielleicht ein, zwei Infos, die wir dann nicht droppen können, weil wir die eine oder andere Seite dann vielleicht in dem Fall vielleicht nicht was Gutes tun. Und das ist, kann vielleicht die Frage von Michel so ein bisschen beantworten, Jesko. Es ist nicht so einfach, glaube ich, das, ne? Weil das ist immer, viele fragen sich, wie es so abläuft bei uns.
Ja.
Ist auch immer nicht ganz so einfach, aber es ist so ein tägliches Hin- und Her-Dealen mit Informationen, vielleicht auch mal was zurückhalten. Wir wissen dann doch manchmal mehr, als es der eine oder andere will. Ohne da jetzt irgendwie nach draußen zu kokettieren, wie toll wir sind. Und das ist so auch eine tägliche Arbeit, irgendwie damit umzugehen.
Was du auch gesagt hast, wir arbeiten ja auch mit Menschen. Ja, wir arbeiten ja nicht mit Maschinen. Wir sitzen Menschen gegenüber, die wir respektieren, die wir auch kritisch hinterfragen.
Ja.
Und manche stellen sich das dann so vor, dass man in eine Pressekonferenz geht und dem Trainer vorne dann richtig Dinge vor den Kopf wirft,
wo
man meint, wo jetzt der auch der emotionalisierte Fan meint, genau so muss es sein. So funktioniert es nicht. Und auch nochmal ein Hinweis zu Pressekonferenzen, wo wir gerade bei diesem Thema sind, nehme ich das jetzt einfach mal auf. Eine Pressekonferenz ist ein sehr schwieriger Raum, um eine Diskussion zu führen. Viele verlangen immer, dass man eine kritische Frage stellt. Und eine kritische Frage bedarf in 99,9 aller Fälle auch eine Nachfrage und eine Erörterung.
Und das ist auf der PK auch nicht.
Und das ist auf der PK nicht möglich. Das ist kein Dialog. Du kriegst eine Frage, stellst sie, wird beantwortet, dann kriegt der Nächste eine Frage. Dann kannst du dich nochmal melden und 3-4 Minuten später kannst du sagen, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja. Das macht aber keinen Sinn. Deswegen ist dieser Raum da, um auch kritische Dinge anzusprechen. Auch wir machen das. Ja? Es ist auch der Raum, um mal Sachen anzusprechen, die man gut fand, wo man auch nochmal Hintergründe haben möchte. Das ist übrigens auch nicht ausgeschlossen. Aber auch zum Beispiel zum Thema Gerassi habe ich ja auch auf der Pressekonferenz mal ganz klar nachgefragt, warum Niko Kovac genau diesen Weg jetzt wählt. Aber das ist halt da manchmal nicht so einfach. Das ist in Interviews, zum Beispiel am Pitch vor dem Spiel, nach dem Spiel, sehr viel einfacher.
Ja, weil da bist du im direkten Dialog.
Weil du direkten Dialog bist.
Kannst die Nachfrage stellen.
Genau, und nicht in dieser singulären Situation, wo ein Trainer, und das dürfen alle nicht vergessen, dich auch richtig abkanzeln kann. Das haben auch die Klopps, die Stevens dieser Welt, auch die Baumgarts dieser Welt schon richtig gemacht. Selbst wenn du eine gute kritische Frage stellst, kann er sich einfach da oben hinsetzen und sagen, also überhaupt keine Ahnung von Fußball, weißt du das? Nächster. So, was machst du dann? Da hast du keine Chance mehr. Da stehst du als Depp da. Obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Und obwohl du vielleicht eine absolut berechtigte Frage hast. Aber ein Trainer, wenn er Bock darauf hat, hat immer die Möglichkeit, dich einfach wegzukanzeln. Und auch
Und dann entsteht nicht diese Diskussion,
das tut weil Niko du auch nicht diese Plattform
muss man auch ehrlich hast. Sagen.
Genau, das tut Niko Kovac nicht. Der ist sehr super höflich im Umgang, super freundlich, sehr reflektiert. Auch eben in diesen Gesprächen, die wir dann hinterher nochmal führen, auch mit den Kollegen. Das ist jetzt nicht nur mit uns, sondern auch mit Kollegen.
Aber das ist vielleicht entscheidend, dass es dann im Anschluss nochmal genügend Gespräche gibt. Und oft heißt es ja, im Podcast sind wir kritisch oder in Kommentaren oder im Fernsehen. Aber warum macht ihr das denn nicht direkt mit den Verantwortlichen? Also glaubt mal, dass wir unsere kritischen Denkansätze, unter anderem nennen wir Stichwort Kommunikation, Kovac, Maxi Bayer, das Thema hatten wir ja auch zweimal im Podcast, danach habe ich mich auch länger mit Niko Kovac unterhalten, weil sowas einfach dazugehört zu einem Austausch, zu einer kritischen Auseinandersetzung.
Umgang, zum respektvollen Umgang miteinander, ne?
Genau, und auch die vielen Telefonate, die wir hören. Ihr könnt schon auch glauben, oder geht mal davon aus, dass wir dann auch einem Sebastian Kehl vielleicht sagen, dass, wenn wir jetzt mal gerade gucken, Silva, Bellingham, Chukwuemeka, Anselmino mit Ausnahme, alle nicht die Transfers, die das absolute Upgrade waren in den letzten Jahren oder in diesem Sommer, um wirklich den großen Angriff zu wahren. Ja, geht mal davon aus, dass wir das oft genug da ansprechen und hinterlegen und auch thematisieren. Also, so, und dann muss man auch sagen, so eine Pressekonferenz, das ist vielleicht aber jetzt zu sehr im journalistischen Detail, oft hat man ja vielleicht ein Thema, bei dem man einen O-Ton braucht, aber wenn man jetzt den Kovac auf ein Thema anspricht, das du vielleicht gerade exklusiv weißt oder hast,
dann hören es auch alle anderen.
Dann hören es alle anderen. So, ein Beispiel, können wir ja gleich nochmal drauf kommen, aber Alex Meyer, Kobel-Vertreter, wird seinen Vertrag bei Borussia Dortmund in dieser Woche, so hören wir, noch unterzeichnen, wird verlängern bis 2027, finde ich
übrigens
ein super Deal, ist ein Top-Mann, ist in der Kabine unglaublich angesehen, sein Wort hat Gewicht, 25 Mal Kobel vertreten, immer wenn er da war, tadellose Leistung, für mich wahrscheinlich sogar die beste oder eine der besten Nummer zwei, die es in der Bundesliga gibt. So, jetzt, die Kollegen der Sportbild haben im Übrigen auch darüber berichtet, jetzt wissen wir das Thema vielleicht alleine und brauchen einen Ton von Niko Kovac. Ja, soll ich das auf der Pressekonferenz stellen? Nee, weil dann weiß jeder andere, dass wir die Info haben, dass der verlängert und dann so, ne? Deswegen hältst du vielleicht auch mal das ein oder andere Thema hinterm Berg oder für dich auf, wenn du dann das 1:1-Interview mit der entsprechenden Person hast, was ja bei uns dann auch im TV öfter nochmal der Fall ist, weil wir das im Anschluss selbst haben. So, das ist jetzt kein hier großes Rechtfertigen oder, ne? Ja, die haben es nicht begriffen, die sind nicht kritisch genug. Natürlich lesen das alles, wir nehmen uns das auch zu Herzen, in Anführungszeichen, oder zumindest nehmen wir das an. Aber vielleicht einfach mal wichtig, um euch da so ein bisschen auch reinzuholen und abzuholen, wie unsere Arbeit abläuft und was da für und wider sind.
Ich glaube, das ist auch für viele mal ganz interessant. Ich weiß auch nicht, wie es in der Arztpraxis hinter den Kulissen abläuft. Ich sitze im Wartezimmer und ärgere mich, da ich nicht drankomme. Einfach mal als ein Beispiel zu nehmen. So, und dann gehe ich aber auch nicht ins Internet und schreibe unter alle möglichen Postings vielleicht dieser Arztpraxis, ja, wie scheiße seid ihr denn? Ich komme nicht dran, was soll denn das? Ne? Denk da auch mal drüber nach. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber so ist es. Du, Patrick, ich muss gestehen, Ich hab's, du musst los. Eilig. Ja, ja, ich hab's eilig, weil ich treffe mich nämlich noch gleich mit einem Einkauf von Borussia Dortmund, der voll eingeschlagen hat, nämlich Daniel Düsentrieb Svensson, ja.
Opfinner Jöcke, ja, genau. Heißt Daniel Düsentrieb auf Schwedisch.
Opfinner Jöcke.
Ja, die Frage habe ich ihm aber schon mal gestellt.
Okay. Nee, ich habe mir was anderes überlegt. Mal sehen, wie gut er nach der Niederlage im Pokal drauf ist.
Von Emotionen sprudelt er nicht, Jesko,
ja, im Gespräch. Ich werde versuchen, ihm ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, trotz Niederlage.
Wie meinst du, was wir noch haben an Themen?
Ganz kurz vielleicht aufs kommende Wochenende schauen. Ja, Sonntag geht's gegen Hoffenheim, absolutes Spitzenspiel. Mhm. Das nächste richtungsweisende Spiel auch für den BVB, ganz klar. Ja. Die Hoffenheimer werden Dortmund richtig fordern. Mhm. Und da musst du die dir vom Leib halten. So, ja. Punkt. Ja. Da musst du gewinnen.
Zu Hause, Abschluss des Spieltags. Ist das letzte Spiel, glaube ich, oder? An dem Spieltag? Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Ja. 17:30.
17:30 auf
jeden Fall. Ja, wahnsinnig gefährliche Mannschaft. Ich hatte jetzt schon zweimal in der Saison am Field, die Hoffenheimer gegen Mainz und gegen Köln. Da entsteht was, trotz des ganzen Chaos im Verein.
Das ist wirklich, ja.
Andi Schicker, der eigentlich nach Wolfsburg will, mit Paul Peidoch, in Ilzer, einen echt guten Trainer, der aber das ganze Wecken moderieren muss. Wenn das nicht Hoffenheim wäre, sage ich der Jesko, wäre das der Verein, wenn das jetzt Dortmund, Bayern, selbst Leverkusen wäre, dann wäre das Thema in den letzten Wochen, diese Schlammschlacht, die es da im Hintergrund gibt, Geschäftsführer, die zurücktreten, Beraterzoff im Hintergrund.
Ja. Wahnsinnig Patron, spannend. Der alles entscheidet.
Ja, ist irre. Aber eine Mannschaft, die richtig gefährlich ist, eine Mischung aus wirklich Routiniers, die ein Gerüst bilden, aber jungen Wilden, ob das, ich finde den Zufall richtig gut, ein Rinac ist top, ein Damar spielt richtig guten Fußball, ein Fisnik Aslani, den er auch der BVB auf dem Zettel hat, haben wir euch auch oft genug berichtet. Sebastian Kehl hatte ja am Deadline-Day nochmal einen Last-Minute-Versuch gewagt nach unseren Infos, um Aslani wirklich zu holen. Das ist ein interessanter Spieler, der eine Ausstiegsklausel hat, die bei unter 30 Millionen Euro liegt, gestaffelt auch an die jeweiligen Ligen. Und einer, der vielleicht, wenn Girassi in Richtung Sommer das Weite suchen sollte, weiß man ja auch nicht, aber auch der hat ja eine Klausel, die bei rund 50 liegt, dann wäre Aslani eine mögliche Alternative, wenn er nicht von sich aus sagt, ich habe vielleicht sogar noch größere Alternativen als Borussia Dortmund im nächsten Step. Aber auch vor dem Hintergrund so eine Geschichte sicherlich interessant. Aber du sagst völlig richtig, Jesko, der BVB muss das Ding ziehen und muss jetzt, und darauf kommt es an in den nächsten Wochen und Monaten. Also der BVB wird ins neue Jahr gehen, mit diesem Negativmakel aus dem Pokal raus zu sein. Das kann keiner schönreden. Das ist bitter und sie müssen es irgendwie hinbekommen.
Richtig. Aber du darfst jetzt in der Bundesliga halt nichts mehr liegen lassen.
Genau. Du darfst in der Bundesliga nichts mehr liegen lassen. Dein Hauptziel ist es jetzt irgendwie, Zweiter hinter den Bayern zu werden, die Champions League Quali direkt zu schaffen. Vielleicht ist es auch das. Dieses einfach, die Champions League Quali direkt zu schaffen, ist vielleicht auch der neue Anspruch von Borussia Dortmund oder das neue Ziel. So bitter das klingt. In der Champions League wirst du weiterkommen, aber wirst du wahrscheinlich auch nicht den Titel holen, würde ich, fast behaupten. Nicht holen. Naja, den Titel nicht, aber du kannst. Ja, hast du da? Ja?
Nö, aber ich meine, hätte ich 2023 auch nicht gedacht, dass die ins Finale kommen.
Nein, also, das ist richtig.
Aber,
das
ist richtig. Ja, aber realistisch ist es nicht, absolut.
Ja. Gut. Naja. Gut, Jesko, dann viel Spaß mit Opfinner Jöcke.
Dankeschön.
Eine gute Woche.
Dankeschön.
Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung zu dieser kurzweiligen Folge, hoffe ich. Ich hoffe, der Ausflug in den Journalismus war auch interessant und dann, bleibt uns treu und liked den Podcast gerne. Abonniert Absolut. Die Glocke. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.